Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören. Willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein Thema, das zwar alltäglich ist, aber die meisten Menschen es gar nicht so richtig merken. Nämlich muskuläre Disbalancen. Was ist das? Das bedeutet einfach nur, dass bestimmte Muskeln unterschiedlich ausgebildet sind, rechts, links, Unterschiede bzw. die vorderen und hinteren Muskeln kooperieren nicht super zusammen und dadurch können sie Probleme bereiten und eines dieser Probleme kann der Rückenschmerz sein. Wir schauen uns gemeinsam an, wie muskuläre Disbalancen entstehen können, wie sie diagnostiziert werden und was man dagegen tun kann. Zunächst das Problem. Das Problem ist, dass Patienten mit Rückenschmerzen, wenn sie zum Arzt gehen, häufig in bestimmte Schubladen gepackt werden. Da ist die Schublade Bandscheibe, da ist die Schublade Spinalkanalstenose, da ist die Schublade Facettenarthrose. Das sind auch die vielleicht häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen, aber eben nicht die alleinigen. Und dann wird auch häufig ein Bild gemacht und darüber hatten wir auch schon mehrfach gesprochen. Wenn man erstmal ein Bild gemacht hat, findet man immer irgendwas. Man findet etwas an den Bandscheiben, die sind vielleicht ein bisschen ausgetrocknet oder leicht vorgewölbt. Wir finden vielleicht auch eine Einengung des Wirbelkanals und wir finden vielleicht auch eine Arthrose in den Facettengelenken. Und wenn man sozusagen diese Bilder gemacht hat, dann wird häufig der Kurzschluss gemacht, okay, da ist was zu sehen, der Patient hat Schmerzen, also wird das schon die Ursache der Schmerzen sein und dann wird entsprechend auch die Therapie eingeleitet. Und wenn die Therapie hilft, dann ist es ja okay, denn scheinbar hat man die Ursache dann auch wirklich erkannt. Problem ist ja, wenn die Therapie nicht so richtig hilft. Wenn man trotz verschiedenster Maßnahmen, Spritzen oder auch vielleicht Operationen immer noch Schmerzen hat, dann gilt es natürlich nachzuschauen, ob man wirklich die richtige Diagnose gestellt hat oder ob nicht andere Dinge eine Ursache spielen. Ich habe sehr viele Patienten, die kommen zu mir, weil sie schon bei sehr vielen Ärzten waren und zeigen mir schon einen Stapel von Bildern, auf die natürlich immer was zu sehen ist und erzählen mir natürlich, welche Therapien sie schon gemacht haben. Und ich schaue mir die Bilder an und man kann auf MRT-Bildern meistens ganz gut Muskeln sehen und man kann Muskelunterschiede sehen. Und dann ergibt sich schon die Frage, ob das nicht vielleicht die Ursache der Schmerzen sein kann, denn die anderen Dinge sind ja schon alle irgendwie therapiert worden mit mehr oder minder wenig Erfolg. Die Frage ist auch, wie entstehen überhaupt solche muskulären Ungleichgewichte? Stellen Sie sich die Wirbelsäule als einen Mast vor, der von Seilen gehalten wird. Sind alle Seile gleichmäßig gespannt, steht der Mast gerade. Ist ein Seil zu straff und das gegenüberliegende zu locker, beginnt der Mast sich zu neigen. Irgendwann gibt das schwächste Glied nach. Genauso funktioniert es mit den muskulären Disbalancen. Ein Muskel ist dauerhaft verkürzt oder überaktiv, sein Gegenspieler ist abgeschwächt oder überdehnt und schon haben wir das Ungleichgewicht. Die häufigste Ursache in unserer Gesellschaft ist natürlich Bewegungsarmut und eine Überbeanspruchung von bestimmten Muskeln. Zum Beispiel beim Sitzen. Wenn wir sitzen, dann ist sozusagen die Hüfte gebeugt und dafür ist der Muskel Iliopsoas verantwortlich, der Hüftbeuger. Und wenn wir halt dauerhaft sitzen, dann wird er sich natürlich dauerhaft aktivieren und dann auch verkürzen. Auch die Sehnenansätze sind dann nicht mehr so elastisch und wir kommen immer mehr in diese Disbalance, weil die hinteren Rückenstrecker, die sind dann natürlich überdehnt und dadurch auch geschwächt und somit nicht mehr fähig, die Wirbelsäule in der geraden Position zu halten. Wir verlieren dann vielleicht ein bisschen auf der Lordose, die Wirbelsäule gerät immer mehr in die Streckung und verliert ihre doppelte S-Kurve. Ein kurzer Einschub, als ich den Podcast angefangen habe, wollte ich eigentlich allgemein über Disbalancen sprechen, Aber nun merke ich, dass es doch etwas ausführlicher wird mit der Lendenwirbelsäule. Deshalb denke ich mir, ich werde in diesem Podcast nur über muskuläre Disbalancen an der Lendenwirbelsäule sprechen und dann im nächsten Podcast über muskuläre Disbalancen an der Halswirbelsäule. Wenn Sie das Thema interessant finden, dann kann ich nur empfehlen, sich auch meine anderen Themen in dem Podcast anzuschauen. Vielleicht gefällt Ihnen da auch was. Vielleicht können Sie auch den Podcast abonnieren. Sie sehen auch in den Shownotes einen Linktree mit meinen ganzen Social Media Links. Da können Sie auch mal reinschauen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Jetzt weiter im Thema. Also wir hatten jetzt gerade besprochen, dass zum Beispiel das viele Sitzen zu muskulären Disbalancen führt. Deshalb gibt es auch manchmal diese Apps, die einen immer wieder auffordern, aufzustehen, was natürlich gut ist. Aber es gibt auch andere Ursachen für muskuläre Disbalancen, zum Beispiel Sport. Man denkt ja immer, Sport ist gesund, aber gut, es kommt immer darauf an, welchen Sport und wie man den Sport betreibt. Und da ist halt das Problem, wenn ich so einen Sport betreibe, der meine Muskeln einseitig belastet. Klassisch Tennisspieler, rechte Hand wird mehr beansprucht als die linke. Wir haben eine Rotation, die immer in die gleiche Richtung erfolgt, sei denn machen wir mal eine Rückhand, aber die Mehrzahl der Schläge erfolgt mit der Vorhand. Auch der Aufschlag ist eine Rotation in immer die gleiche Richtung. Das führt natürlich auch da zu muskulären Ungleichgewichten, vor allem diese Rotationsbewegung ist ja nicht so gut für die Wirbelsäule. Das gleiche gilt fürs Golfen, ähnlicher Bewegungsablauf mit der Rotation immer in die gleiche Richtung. Wichtig ist natürlich, wenn man das macht, dass man eben Ausgleichstraining macht, indem man die andere Seite entsprechend trainiert, um eben muskuläre Disbalancen zu verhindern. Eine dritte Ursache sind wachstumsbedingte Asymmetrien. In der Pubertät kommt es zu Wachstumsschüben und diese Wachstumsschübe müssen nicht gleichmäßig sein. Es kann durchaus sein, dass die Muskeln auf der einen Seite stärker wachsen als auf der anderen und dadurch der Zug auf der einen Seite stärker ist und auf der anderen Seite der schwächere Muskel wird überdehnt und wir haben das klassische Bild einer Skoliose. Das Ganze kann auch zur Verdrehung der Wirbelsäule führen und schließlich auch Stress und psychischer Druck, wo wir halt vielleicht verkrampfen und in irgendeiner Fehlhaltung dann uns positionieren und vielleicht auch über längere Zeit in dieser Fehlhaltung bleiben. Man gewöhnt sich so etwas leicht an und schon ist das Problem da. Wie kann man nun muskuläre Disbalancen diagnostizieren? Das erste ist natürlich die klinische Untersuchung und dort eine gewisse Bewegungsanalyse. Man kann sich anschauen, wie ist das Gangbild, gibt es irgendwelche disharmonischen Bewegungen, wie schwingt das Becken mit, wie ist der Schulterstand, ist irgendwie eine Seite tiefer, man kann den Patienten nach vorne sich beugen lassen und kann sich dann die Wirbelsäule anschauen, die Dornfortsätze, ob es irgendwelche Verkrümmungen geht. Man kann natürlich einen Tastbefund erheben und sehen, ob irgendwie ein Muskel dicker erscheint, ob es eine Verdrehung der Wirbelsäule gibt. Das sieht man natürlich alles sehr, sehr gut und deutlich bei Patienten mit Skoliosen und vor allem mit etwas ausgeprägteren Skoliosen. Da haben wir halt den entsprechenden Lendenmuskelwulst auf der einen Seite, wenn eben die Wirbelsäule verdreht ist und wir haben auch ein verstrichenes Teilendreieck etc. Also da kann man schon ganz gut auch klinisch zumindest den Verdacht erheben, dass da vielleicht irgendwas ist, was eben asymmetrisch arbeitet und dann vielleicht zu Problemen führt. Das zweite ist, man kann natürlich auch den Muskel selbst anschauen. Und das geht zum einen mit Ultraschall. Ich kann mit Ultraschall Muskulatur gut sehen. Ich kann dann halt auch entsprechend messen, ob ein Muskel dicker ist als der andere und dadurch schon mal einen Eindruck bekommen, ob es da eben wirklich auch morphologische, anatomische Unterschiede gibt. Wenn ich es dann ganz genau wissen will, dann kann ich ein MRT machen. Im MRT sehen wir auch den Muskel sehr gut. Ich kann den Muskel in verschiedenen Ebenen mir darstellen, in der sogenannten Koronarebene, das heißt also in der Schichtung von vorn. Da sehe ich zum Beispiel den Iliopsoas sehr gut und kann dann schauen, ob es Ungleichgewichte gibt zwischen rechts und links. Ich kann mir die Muskeln auch im Querschnitt anschauen und da auch entsprechend Unterschiede sehe. Oder ich kann natürlich auch Messungen durchführen, was dann halt etwas objektiver ist, das Ganze eben quantifizieren. Ich kann auch sehen, ob ein Muskel Ödem hat, was natürlich auch durchaus wichtig ist. Und ich kann sehen, ob ein Muskel fettig degeneriert ist. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein Problem. Wenn ein Muskel geschwächt ist, dadurch, dass er halt inaktiv ist, dann kann er eben sich fettig verändern. Das heißt, Muskelfasern werden zurückgebildet und die Fettzellen breiten sich aus und nehmen dann den Platz ein. Dann haben wir noch die Möglichkeit der Thermografie. Das heißt, mit einer Infrarotkamera kann ich die Temperatur auf der Hautoberfläche messen. Und die Temperatur wird natürlich in erster Linie durch Muskelaktivität bestimmt, weil das sind ja unsere Heizwerke. Und wenn ein Muskel aktiver ist, dann produziert er automatisch mehr Wärme. Und das kann ich dann eben mit dieser Kamera erfassen und eben dann in mein ganzes diagnostisches Bild mit einfließen lassen. Manchmal hat man auch nur so punktuelle Verhärtungen in der Muskulatur, die dann erwärmt sind, sogenannte Triggerpunkte. Das ist auch sehr hilfreich, wenn es darum geht, dann entsprechend therapeutische Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja, und wie therapiere ich nun muskuläre Disbalancen? Da ist sicherlich die Physiotherapie das Mittel der Wahl. Und was kann ich physiotherapeutisch machen? Ich sage da, wir machen den sogenannten Drei-Schritt. Was bedeutet Drei-Schritt? Drei-Schritt bedeutet, wir müssen einerseits Muskel dehnen. Das heißt, die überaktiven Muskeln, die verkürzten Muskeln müssen gedehnt werden. Auf der anderen Seite müssen wir durch die geschwächten und überdehnten Muskeln kräftigen. Und drittes, wir müssen die Bewegungsmuster dauerhaft ändern und die sogenannte neuromuskuläre Ankopplung verankern. Und wir fangen natürlich mit dem Dehnen der verkürzten Muskeln an. Denn wie soll ein geschwächter Muskel den verkürzten Gegenspieler entgegensetzen, wenn der eben mehr Kraft ausübt? Das heißt, zunächst muss wirklich der verkürzte Muskel gedehnt werden, bevor ich dann anfange, den Gegenspieler zu kräftigen. Und da stellen wir uns zum Beispiel bei den Hüftbeugern vor, hatten wir schon besprochen, die Hüftbeuger sind verkürzt, wenn wir eben lange sitzen. Und da ist klassischerweise dieser tiefe Ausfallschritt. Dabei ist das vordere Knie gebeugt und das hintere Knie ist gestreckt und man versucht mit dem hinteren Knie den Boden zu berühren. Man kann dann auch so ein bisschen nachfedern und man spürt dann automatisch die Dehnung in dem Iliopsoas. Man muss dann die Spannung auch ein bisschen halten, je nachdem wie es schmerzt, weil ohne Schmerzen ist natürlich keine effektive Dehnung vorhanden. Vielleicht so 30 Sekunden und dann wird die Seite gewechselt. Das kann man natürlich am Anfang immer schön mit dem Physiotherapeuten zusammen machen, weil der kann ganz genau sehen, ob man die Übung auch wirklich korrekt ausführt. Zwei ist die Kräftigung der abgeschwächten Rückenstrecker. Und da ist eine klassische Übung auf dem Bauch liegen und dann eben Oberkörper abheben und die Beine abheben und dabei das Becken kippen und dann die hinteren Rückenstrecker aktivieren. Man merkt dann auch sofort die Spannung, man kann das auch eine Zeit lang halten, vielleicht erstmal 10, 20, weil es ist wirklich sehr anstrengend, dann 30 Sekunden, man kann auch immer wieder mit dem Oberkörper hochkommen, dann wieder absetzen, um eben da entsprechend Spannung aufzubauen. Wenn wir dann also die Beuger gedehnt haben und die Strecker gekräftigt haben, dann geht es natürlich, die Zusammenarbeit beider Muskelgruppen zu optimieren. Und das geschieht in dem sogenannten funktionellen Training, wo dann doch komplexere Übungen durchgeführt werden, wo die Zusammenarbeit der Muskel entsprechend notwendig ist. Wichtig ist natürlich dann auch im Alltag, dass man wirklich nicht dauerhaft sitzt, sondern auch mal aufsteht, vielleicht auch da mal eine Dehnungsübung macht und eben den Muskel, der vorne die Beugung durchführt, entsprechend entspannt. Beim Sport ist wichtig, das hatte ich bereits erwähnt, eben eine Ausgleichsübung für die Gegenseite zu machen, dann auf die Gegenseite zu rotieren, vielleicht da eben einen Aufschlag zu simulieren, auch gleiche beim Golfschlag oder eben einfachere Übungen am Seilzug oder auch mit dem Terraband, wo man versucht, die Gegenseite ebenso zu aktivieren. Das ist natürlich schön, wenn man sogenannter Ambidexter ist. Das heißt, man kann das beidhändig machen. Das ist natürlich ideal, um eben Ausgleichsbewegungen zu machen. Sonst muss man eben schauen, was geht. Aber ohne dem wird das sicherlich auf Dauer problematisch werden, wenn eine Seite immer überaktiviert ist. Was kann man noch tun, um vielleicht den Prozess zu unterstützen oder wenn doch die, sagen wir mal, Aktivität von Muskeln besonders stark ist? Da kann man natürlich versuchen, den überreizten Muskeln irgendwie zu dämpfen. Man kann entsprechend Lokalanästhetika in die Muskulatur spritzen, um eben da eine gewisse Entspannung zu erreichen. Vielleicht hat man auch schon Triggerpunkte gesehen und kann dann die Triggerpunkte gezielt entsprechend therapieren, um eben diese Verspannung zu lösen. Man kann auch in bestimmten Fällen, wenn wirklich Verspannungen sehr ausgeprägt sind und der Muskel sehr verhärtet ist, auch mal Botox nutzen. Ich hatte über Botox auch schon mal gesprochen, beim Piriformis-Syndrom. Ist ja auch eine Art von muskulärer Disbalance, dass man eben dann durch dieses neuromuskuläre Gift die Ankopplung stört und dadurch die Aktivität des Muskels reduziert. Diese Injektionen werden dann meist unter Ultraschallkontrolle durchgeführt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass man im Ultraschall ja die Muskeln sehr gut sehen kann und man kann dann eben die entsprechende Nadel optimal im Muskel platzieren, um gezielt diese Muskel in die Entspannung zu bringen oder eben auch durch Botulinumstoxin diese neuromuskuläre Ankopplung zu reduzieren. Wir wollen ja nicht den ganzen Muskel ausschalten, nur bestimmte Muskelfasern, um eben dadurch die Kräftigung des Muskels etwas herabsetzen, damit er dem Gegenspieler wieder gleichwertig wird und dann eben die Physiotherapie effektiv durchgeführt werden kann. Wir haben auch im Ultraschall die Möglichkeit, überaktiver Muskel Fasern zu sehen mit der sogenannten Elastographie, wo man sehen kann, welche Muskeln sind überaktiv. Man kann einen gewissen Druck auf die Muskulatur ausüben und dann halt sehen, wie sie sich entspannt. Entspannt die sich schnell oder entspannt die sich gar nicht? Und dann eben im Seitenvergleich beurteilen, ob wir eine Überaktivität auf der einen Seite haben. Was dann auch vielleicht dazu führt, dass wir unsere Punktionsstelle nochmal optimieren, um eine noch bessere Wirkung erzielen zu können. Aber solche Injektionen sind natürlich kein Allheilmittel. Sie können halt zumindest mit dem Lokalanästhetikum kurzfristig eine Relaxation der Muskulatur bewirken. Das Botulinumtoxin wirkt nicht sofort. Das braucht ein, zwei Wochen. Dafür wirkt es natürlich auch länger. Und das ist letztendlich die Vorbereitung für die Physiotherapie, weil auf Dauer müssen wir natürlich den Muskel entsprechend behandeln, physiotherapeutisch behandeln, dass er halt einfach auf der einen Seite, wie gesagt, mehr gedehnt wird und dadurch eben die Gegenspieler mehr Möglichkeit haben, ihre Kräftigung aufzubauen. Natürlich kann ich dafür auch andere Dinge nehmen, auch lokale Wärme ist manchmal ganz gut, um eben den Muskel zu entspannen. Ich kann natürlich auch ein Tensgerät verwenden, diese transkutane Elektrostimulation, was auch je nachdem, welchen Modus man einstellt, man kann eben da den Modus der Kräftigung, die EMS-Funktion einstellen, das kann man dann eben bei den Gegenspielern machen und wenn ich den überaktiven Muskeln entspannen will, dann nutze ich auch diese Tens-Funktion. Also die Kombination von verschiedenen Mitteln, immer mit dem gleichen Ziel, die etwas verkürzten und überaktiven Muskeln sollen entspannen, damit die Gegenspieler, die überdehnt sind und geschwächt sind, wieder Kraft aufbauen können, damit wir diesen Mast, diese Wirbelsäule wieder in die optimale Balance bringen. Wir wollen letztendlich keine gerade Wirbelsäule haben, wie bei einem Mast. Das war am Anfang vielleicht doch etwas zu schematisch dargestellt, sondern wir wollen eine geformte, eine Doppel-S-kurvige Wirbelsäule haben, die eben entsprechende Schwingungen gut abfangen kann und dadurch die Belastung auf den Bandscheiben und auf den kleinen Wirbelgelenken immer optimal ist. Wir wollen keine Verdrehung in der Wirbelsäule, wir wollen keine seitlichen Verbiegungen, wir wollen eine Wirbelsäule, die im Lot ist und insgesamt ausbalanciert. Und dies erreichen wir, wenn die Muskulatur ausbalanciert ist, weil die Wirbelsäule ist ja beweglich. Und warum ist die in einer bestimmten Position? Weil der Muskelzug sie in dieser Position hält. Und da haben wir wieder diese Brücke zu dem Mast, den die Seile in Position halten. Bei uns sind es die Muskeln und der Mast. Das heißt, die Wirbelsäule soll in der Frontalebene gerade sein. Aber eben im seitlichen Bild, da haben wir gerne diese doppelte S-Kurve mit der Möglichkeit, Kraft in Schwingungen abzufangen. Ja, und nun die Take-Home-Message, der Abschluss. Wie gesagt, muskuläre Disbalancen können die Ursache von Rückenschmerzen sein. Wenn wir den Verdacht haben auf muskuläre Disbalancen, dann sollten wir auch die entsprechende Diagnostik machen. Und da hatte ich schon gesagt, Bewegungsanalyse, optische Beobachtung, wie ist das Gangbild, wie ist die Schwingung in der Hüfte, wie stehen die Schultern, wie ist das Bild der Wirbelsäule, gibt es eine seitliche Verkrümmung, da haben wir viele Möglichkeiten. Wir wollen uns nicht nur auf Bilder fokussieren, wo wir eben vielleicht Bandscheibenvorfälle sehen oder Bandscheibenvorwölbungen. Wenn wir die Ursachen für den Rückenschmerz wirklich ernsthaft herausfinden wollen, dann müssen wir auch den Patienten untersuchen und wir müssen auch auf solche vielleicht Kleinigkeiten halt Rücksicht nehmen, wie eben muskuläre Disbalancen und auch diese entsprechend therapieren. Und das hatten wir auch schon gesagt, die Therapie der ersten Wahl ist natürlich die Physiotherapie, aber wir können natürlich bei besonders harten Fällen, wenn eben die Fortschritte in der Physiotherapie nicht so schnell sichtbar sind und der Patient dann vielleicht auch etwas frustriert ist, weil das ist immer das Hauptproblem, den Patienten, wie man sagen, so bei der Stange zu halten, ihn zu motivieren, diese Physiotherapie weiter durchzuführen, weil solche muskulären Disbalancen sind nicht innerhalb von wenigen Tagen beseitigt, sondern das braucht Wochen, vielleicht sogar Monate und die Schritte sind häufig nur langsam und der Patient kann natürlich weiterhin auch Schmerzen haben, sodass wir natürlich da auch unterstützen wollen. Wir wollen dem Patienten die Schmerzen nehmen, damit er dann aktiver die Physiotherapie durchführen kann. Das war's zu den muskulären Disbalancen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Wir werden uns auch da den muskulären Disbalancen im Bereich der Halswirbelsäule widmen. Schon mal ein kleiner Vorausblick. Da geht es natürlich auch darum, wie nutze ich mein Handy? Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 964 80. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.